Themen und Trends in der PR. Im Kommunikationscafé sprechen wir über das, was die Branche bewegt. Der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.
Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationscafé. Mein Name ist Alexandros Vollmers und ich bin Account Executive bei Fleischmann Hillard in Frankfurt. Heute widmen wir uns einem der zentralen Themen unserer Zeit. Wie trägt Kommunikation zu einer funktionierenden Demokratie bei? Oder anders gesagt, Kommunikation als Säule der Demokratie. Demokratie ist eine der wertvollsten Errungenschaften unserer Gesellschaft. Sie ermöglicht es, in Freiheit und Gleichberechtigung zu leben. Doch ist sie gleichzeitig auch fragil. In Zeiten von Desinformation, wachsendem Misstrauen und polarisierenden Debatten zeigt sich, wie schnell das Vertrauen in demokratische Prozesse ins Wanken geraten kann. Gemeinsam mit meinem Gästen Herrn Wieger Salazar, CEO der MSL Group Germany, und Herrn Dr. Dieter Zinnbauer, einem ausgewiesenen Experten für Demokratie, werden wir darüber sprechen, warum vertrauensvolle und transparente Kommunikation so entscheidend für demokratische Prozesse ist. Bevor wir inhaltlich starten werden, würde ich das Wort an meine Gäste überreichen, die noch einmal die Chance haben, sich selber vorzustellen und vielleicht auch kurz erläutern könnten, wie das Thema Demokratie und Kommunikation in der Demokratie, welche Rolle es bis jetzt in Ihrem beruflichen Werdegang gespielt hat. Ich würde sagen, Herr Salazar, Sie können gerne starten.
Ja, vielen Dank, Herr Vollmers. Mein Name ist Wieger Salazar, ich bin CEO von MSL. Wir sind eine internationale PR-Agentur. Ich bin für das Deutschlandgeschäft verantwortlich, mache größtenteils Public Affairs, also Lobbyarbeit, aber auch Krisenkommunikation. Das sind zwei der Felder. Ich glaube, das Thema Kommunikation und Demokratie, dem nähere ich mich von der beobachtenden und mitsprechenden Seite, wenn wir viel mit politischen Stakeholdern zu tun haben, aber weniger von der agierenden Seite, weil wir selbst als Agentur jetzt keine öffentlichen Aufträge machen und da auch jetzt nicht bei den Sachen, sondern es ist eher von der Seite der Unternehmen sind, die zu Politik hin kommunizieren. Aber natürlich dadurch, dass ich auch in der Politik aufgewachsen bin und auch nach wie vor sehr enge Kontakte dahin pflege, spielt das eine ziemlich wichtige Rolle im täglichen Denken, aber jetzt nicht in der Praxis.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und die Gelegenheit zum Gespräch. Mein Name ist Dieter Zinnbauer. Ich bewege mich so zwischen Forschung und Politikberatung im Bereich Technologie, Governance, Kommunikation seit nunmehr fast 25 Jahren. Ich bin im Moment Research Fellow an der Copenhagen Business School. Das ist so meine akademische Seite, wo ich mich vor allem mit verantwortungsvollem Lobbyismus beschäftige. Und gleichzeitig arbeite ich dann auch noch als Politikberater für verschiedene Thinktanks, internationale Organisationen, auch in dem Bereich so Kommunikation, Verantwortung etc. Ich bin zu dem Thema auch relativ früh gekommen als interessierter Beobachter. Ich habe meine Doktorarbeit in den späten 90ern, also das datet mich jetzt auch ein bisschen, zum Thema Kommunikation in Malaysia geschrieben. Und zwar war da die Fragestellung, wie das Internet die Kommunikation zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft verändert, wie da die Strategien sind, wer sich wie positioniert. Und eigentlich seitdem hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen und ich habe mich da von verschiedenen Perspektiven dann immer wieder damit beschäftigt.
Meine erste Frage an Sie, Herr Zinnbauer, Transparenz ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil eben dieser Kommunikation in der Demokratie. Wie würden Sie sagen, fördert quasi diese Transparenz die Kommunikation innerhalb der Demokratie?
Ja, also vielleicht einen kleinen Schritt zurück. Demokratie ist natürlich Kommunikation. Also es ist eine kommunikative Leistung. Wir müssen irgendwie uns verständigen, wie wir unsere Interessen in Einklang bringen, was wir zusammen machen wollen, wie wir uns verstehen als Gruppe, wie wir unsere Identitäten bilden, etc. etc. Also ist eine zentrale Kategorie von Demokratie ist Kommunikation. Und die Voraussetzung für Kommunikation ist natürlich ein ausreichender Informationsstand. Und deswegen ist Transparenz von den verschiedenen Akteuren, die in diesem politischen Spiel mit am Tisch sitzen, ist eine zentrale Voraussetzung, dass wir also wirklich auf allen Seiten ein Informationsniveau erreichen, das allen erlaubt, Meinungen zu bilden, kompetent in die Diskussion einzubringen und dann auch an Kompromissen und an einem Weg vorwärts zusammenzuarbeiten.
Ich würd nochmal auf den Transparenzbegriff zurückgehen. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig und auch, ich denke aber, in einem Land wie Deutschland ist eine ziemlich gute Transparenz gegeben und man kann auch unterschiedliche Argumente reingehen. Und ich glaube, ein größeres Thema in der Vermittlung oder in der Politikvermittlung, aber auch in der Teilhabe ist eher, wie man Menschen dazu motiviert, mitzudiskutieren, wie man das besser vermittelt und wie man das rüberbringt. Das heißt, ich glaube, politisch hochinteressierte und hochinformierte Bürgerinnen und Bürger können auf sehr, sehr viel Information zugreifen und sich sehr, sehr viele Meinungen und so weiter anschauen. Die Fragestellung, die sich für mich, glaube ich, zentral für die auch Zukunft ist, ist, wie das an, die Amerikaner würden wahrscheinlich sowas sagen, Low Information Voter oder vermittelt werden kann. Natürlich, man will auch nicht, dass alle Menschen die ganze Zeit, also was man will, idealerweise schon, aber nicht jeder will die ganze Zeit mit Politik in Anführungsstrichen belästigt werden. Das ist auch ein gutes Recht zu sagen, ich kümmere mich alle 4 Jahre darum, aber dennoch sehe ich eher ein größeres Problem in der Vermittlung von Politik, also Abgeordnete, die klar sprechen können, die ihre Positionen auch vielleicht für diese werben können und diese auch so geschickt rüberbringen. Ich finde, diese Vermittlung ist noch ein Stück schwerer zu bekommen als die Transparenz. Insofern, Transparenz ist gut und ist wichtig und ist, glaube ich, aber in der Demokratie wie unserer ist sie schon ziemlich weit fortgeschritten. Und wo es wirklich hakt, ist Menschen, die es erklären können und die vielleicht auch Menschen für andere Sachen interessieren oder sogar begeistern können.
Aufgreifend dazu das Thema Informationsflut. Würden Sie da auch zustimmen, gerade auch ein Zeichen von einer digitalen Welt, in der eben durch Social Media, durch auch Reizüberflutungen und Informationsflutungen, dass es da halt auch schwieriger geworden ist, eben diese Leute zu erreichen?
Das ist interessant, weil unser Gespräch jetzt sich schon zwischen diesen zwei Polen bewegt. Ne? Also ich würde Herrn Salazar wirklich zustimmen. Ne? Wir haben so ein Kontingent von Low Information Voters. Wie kriegen wir die konstruktiv in den Politik Betrieb mit eingebunden? Und gleichzeitig reden wir dann sofort auch im selben Atemzug fast über Reizüberflutung, Informationsüberflutung. Ja. Und das ist schwierig, diese Diskussion irgendwie so zu ordnen, dass man dann konstruktiv da weiterarbeiten kann. Aber ich gebe Ihnen auch recht, natürlich haben wir auch dieses Problem von der Informationsüberflutung im gewissen Sinne. Und ich glaube, beide Problematiken deuten dann auf die Wichtigkeit von so Intermediären hin, die da wirklich diesen Vermittlungsprozess mit übernehmen. Ne? Die einerseits diese Informationsflut anfangen zu ordnen, nach verschiedenen Themen aufzubereiten und weiter zu kommunizieren und gleichzeitig dann eben auch versuchen, diese Leute wieder mit in diesen Betrieb reinzubringen. Und ich glaube, da wirklich dieser Fokus auf Agenturen, Journalismus, politischen Parteien etc., Zivilgesellschaft. Es ist einfach sehr wichtig, dass wir nicht dieses atomistische Bild vor uns haben, dass es da gibt es den Voter oder den Citizen, den Bürger und dann andererseits diesen großen Politikbetrieb und jeder muss sich selber von Anfang an irgendwelche Informationen besorgen und die dann verwerten. Wir haben ja diesen ganz großen Komplex von Intermediären in der Mitte, die das für uns auch leisten sollen.
Ja, sind es mehr Intermediäre geworden, was, sag mal, theoretisch oder per se zu begrüßen ist, aber es gibt weniger Intermediäre, denen man auch sozusagen von vornherein vertraut oder die vielleicht professionell damit umgehen. Wenn man früher gesagt hat, in einer Tageszeitung hat sich jemand damit gedanklich auseinandergesetzt, das sortiert, kritisch auseinandergesetzt, Klammer auf, war vielleicht nicht immer der Fall. Nächste Klammer auf, vielleicht haben die Menschen die Zeitung ja wegen der Stellenanzeigen gekauft und nicht wegen der Inhalte, Klammer zu. Aber was grundsätzlich diese Proliferation der Intermediären ist eine tolle Sache, aber ich glaube, die Algorithmen machen uns da den Strich natürlich durch die Rechnung, indem nur die Sachen, die mich vorher interessiert haben, wiederholt werden. Meinungen, von denen der Algorithmus meint, dass die mich entweder triggern oder mich bestätigen, dann nochmal wiederholt werden und dass Leute sozusagen in ihre Bubbles reinfallen. Und ich glaube, da kommen wir natürlich der Sache so ein bisschen auf die Spur. Ne? Wie ziehen wir Menschen aus der Bubble raus sozusagen? Und da ist auch die Informationsflut vielleicht mit immer gleichen Sachen. Thema Fake News soll ja heute auch eine kleine Rolle spielen, findet dort statt. Und ich glaube, dass dieses Thema Orientierung oder Vertrauen, also sagen, wer ist die Institution, der man vertraut, oder was sind die hoffentlich streitenden Institutionen, denen man vertraut? Denn ich glaube, darauf muss ich hinausgehen. Wer kommt in diese Lage oder ist noch in dieser Lage? Und ich glaube, da haben wir natürlich eine Informationselite, die sehr souverän mit vielem umgeht und sich da gut durcharbeitet. Aber viele Menschen, die da entsprechend Schwierigkeiten haben. Vielleicht nochmal einen Schwenk zu machen in die öffentliche Kommunikation. Ich hatte das Vergnügen oder die Verantwortung, während der Corona-Krise haben wir für das Robert-Koch-Institut gearbeitet und die Corona-Warn-App auch mit kommuniziert. Und da gab es, erinnere ich mich an eine Sitzung des Koordinationskreises jetzt, der auf Regierungsseite, wo dann geschaut wurde, wie die Download-Zahlen waren. Und da waren die Apple-Nutzer überproportional hoch, 81%, und die Android-Nutzer überproportional niedrig. Und da sieht man, wo die Lücke der politischen Kommunikation, also der offiziellen politischen Kommunikation derzeit ist. Die ist nicht in Telegram-Gruppen, die ist nicht in WhatsApp-Gruppen, und die Bequemlichkeit oder auch die Gewohnheit führt einen dazu, immer wieder die gleichen Kommunikationsmittel in die gleichen informierten Gruppen hinein zu pushen. Und es gibt eine ganze Gruppe an Menschen, die man da, sei es aus Bequemlichkeit, sei es, weil man einfach nicht die Tools dafür hat, gar nicht abholen kann.
Und Sie, Herr Salazar, wie würden Sie sagen, wo liegt da auch die Verantwortung eben von Public Relations Agenturen oder vielleicht auch den Medien größer gegriffen?
PR-Agenturen haben ja sowieso zahlreiche Selbstverpflichtungen und bilden entsprechend aus. Aber ich würde sagen, unsere Verantwortung ist, wenn wir in die kommen, ist sie hoch. Aber das ist im seltensten Fall, dass eine PR-Agentur da wirklich an der politischen Schaltstelle auch mit involviert ist. Normalerweise werden sie dann zu Kampagnen ausrollen und so weiter reingeholt. Das heißt, ich würde mal die Behauptung wagen, dass es nicht entscheidend ist, ob die Agenturen da gut aufgestellt sind, sondern es ist eher entscheidend, ob die Stäbe in den Ministerien oder auch in den Fraktionen entsprechend ausgebildet sind. Insofern, wir tun, was wir können an den Stellen, an denen wir sind, aber in der Regel arbeiten wir ja auch eher für Unternehmen, auf Unternehmensseite, wobei da natürlich die Verantwortung auch sehr hoch ist. Aber jenseits der Selbstverpflichtungen wäre man auch wahnsinnig, entsprechende Fake News zu verteilen, die dann am Ende auf das Unternehmen, auf die Auftraggeber zurückfallen würden. Also das würde ich keinem raten.
Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu dem Begriff Fake News im Allgemeinen. Ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen näher hinschauen und versuchen, ein bisschen auszupacken, was eigentlich die Funktion von Fake News oft auf der Empfängerseite ist. Es ist ja nicht unbedingt so, dass, wenn man da korrekte Informationen dagegen stellt, dass dann die Leute ihre Meinung auf einmal ändern würden, oder? Information ist ja identitätsstiftend, ist ein Signifier für Gruppenidentität, und die Leute sind sich auch oft bewusst, dass vielleicht die Informationen einfach so ein bisschen wishful thinking beinhalten und gar nicht unbedingt so an die Fakten gekettet sind, tragen die aber trotzdem weiter, weil die ganz gut in die Weltanschauung passen, weil die ganz gut in diese Identitätsgruppe passen. Und wenn dann jemand von außen kommt und behauptet, das ist ja alles Fake News, dann ist es eigentlich eher so, dass man dann nochmal diese Wagenburg schließt, glaube ich, und dann sagt, naja, das ist ja egal, und ihr kriegt ja ihr versteht einfach diese Meme-Attitude nicht, die wir da haben. Ja, das ist einfach für uns so ein bisschen so tribal, das ist eher unsere Zugehörigkeitsgruppe. Und ich glaube, man muss da schon noch ein bisschen genauer hinschauen, also wie man dann dagegen vorgeht, ne? In diesem ganzen Ökosystem, wo auch Agenturen drin sind, aber dann natürlich auch Influencer, andere Meinungsmultiplikatoren etc. etc. Und dann, glaube ich, kommt man auch zu, vielleicht einer breiteren Palette von Interventionen, die da vielleicht Sinn machen könnten in dem Bereich.
Ich finde das einen sehr guten Punkt, weil ich glaube, eine Offenheit auch für die Fake News der anderen, wenn man so will, vielleicht den Kern, den Wahrheitskern, den manche News auch haben, dann anerkennen und dann vielleicht in eine Diskussion einsteigen. Denn ich glaube, ein Grundthema, wie sich, sagen wir, unsere Demokratie ist noch lange nicht dort, wo sie in den USA ist, wo das Tribalistische schon sehr extrem ist, aber in Teilen bewegen wir uns schon in die Richtung. Aber dass man in der Lage ist, mal über den Graben hinwegzugehen und dann und dann, um diese Fake News zu bekämpfen, dann vielleicht auch sich mal kurz reinbegibt, wenn ich sie richtig verstehe.
Ja, also vielleicht meine Lieblingsanalogie in dem Bereich ist immer, wenn sich jemand Blumen aus Plastik ins Fenster stellt und dann kommt jemand vorbei auf der Straße und sieht diese Blumen und läutet dann an der Tür und sagt, hören Sie mal, Sie haben ja, wissen Sie schon, dass Ihre Blumen aus Plastik sind, dass die falsch sind, oder? Das sind keine echten Blumen. Und so ist ein bisschen diese Situation auch manchmal mit Fake News, wenn man die Leute dann angeht und sagt, hören Sie mal, das ist ja Fake News, aber gleichzeitig natürlich möchte ich jetzt das nicht irgendwie, das Kind mit dem Bart ausschütten und sagen, ja, wir müssen das irgendwie akzeptieren und auf anderen Ebenen ging vor. Also natürlich, Fake News müssen so benannt werden und dann auch korrigiert werden, aber das kann nicht alles sein. Das ist, glaube ich, ein Teil der Aufgaben.
Wenn wir jetzt den Aspekt der Desinformation betrachten, das ist halt, Sie haben es eben angesprochen, in Deutschland noch nicht so schlimm ist wie in den USA. Wenn wir aber betrachten, dass teilweise auch jetzt schon Kampagnen mit offensichtlichen Desinformationen von politischen Akteuren in Deutschland geführt werden, wie schlimm oder wie weitreichend könnten diese Folgen sein, wenn sich das quasi wie ein Laubfeuer verbreitet und eben diese Desinformation auf der politischen Ebene im Wahlkampf auch vor allem, wenn das weitergetragen wird, wenn das jetzt quasi immer salonfähiger gemacht wird, eben im typischen Wahlkampf.
Also ja, wie Sie gesagt haben, die USA sind immer ein bisschen ein abschreckendes Beispiel, das wir aber, glaube ich, sehr ernst nehmen sollten, weil viele dieser Dinge, glaube ich, auch zu uns rüberschwappen langsam und Leute sich überlegen, ob sie das vielleicht auch teilweise als Taktiken übernehmen können. Also insofern ist es, glaube ich, sehr relevantes Problem auch hier bei uns. Ja, das ist natürlich die 100 Millionen Euro Frage, wie man dann wirklich da dagegen vorgeht. Ich glaube, man müsste dann anfangen, mal ein bisschen über Verantwortung zu reden von verschiedenen Akteuren. Und ich glaube, was sich in der Forschung sehr klar herausgestellt hat, in den USA, aber auch in anderen Ländern, ist doch die Prägung des politischen Diskurses durch die politischen und ökonomischen Eliten. Also da wird sehr viel in Sachen Framing, in Sachen Tonalität vorgegeben. Es wird nicht nur populistisch den Leuten nach dem Mund geredet, um das mal provokant zu sagen, sondern es wird da auch eine Tonlage gesetzt von den Eliten, die dann so im Feedback Loop dann auch weiter aufgenommen wird und wieder zurückgespielt wird und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, also da wäre schon mal ein Punkt, um Verantwortung festzumachen, dass diese von den Eliten, von den politischen verantwortlichen Meinungsführern der Diskurs auf eine Ebene, wieder auf eine konstruktive Ebene runtergekocht wird und nicht in diesen populistischen Stilfiguren, denen man sich natürlich einfach bedienen kann, wenn man mal so einen Punkt raushauen will. Aber ich glaube, das ist ein bisschen inflationär geworden, wie sich in der Politik diesen Stilfiguren bedient wird und kleinere Themen, die man auch konstruktiv bearbeiten könnte, dann aufgebauscht werden als das Ende der Freiheit oder das Ende der Zivilisation, dann gleich um die Ecke kommt. Und ich glaube, da wäre so als Beispiel ein Ansatzpunkt, ja, dass man wirklich dann die Leute da auch versucht, mehr in die Verantwortung zu nehmen für ihre Rhetorik und ihren Diskursstil.
Ich würde da gerne an zwei Punkten erstmal anknüpfen und dann andere an. Also das ist halt so ein schmaler Grat. Ne? Andererseits möchte niemand so eine rein technokratische Kommunikation hören. Also in Deutschland wird, glaube ich, schon noch mehr als anderswo die seriöse Kommunikation immer noch geschätzt. Aber wenn es jetzt, sagen wir mal, in einem sehr unemotionalen Ton, wie wir es jetzt quasi beim aktuellen Bundeskanzler haben, rüberkommt, ist das auch nicht, sagen wir so, mitreißend. Das heißt, so ein Schuss Populismus ist, glaube ich, erlaubt, aber das ist halt die Frage, ab wann es wann es noch verantwortungsvoll ist und wann es und da sind die Akteure in einer klaren Verantwortung. Aber ich wollte nochmal auf das Thema Desinformation reingehen, denn Desinformation verstehe ich noch stärker, was, sag mal, fremde Mächte oder fremde Länder, namentlich Russland, dann in den Informationssysteme einspeisen. Und ich glaube, da ist natürlich im amerikanischen Wahlkampf ist klar, aber auch in unserem Wahlkampf werden wir uns darauf einrichten müssen, dass da einiges passieren wird. Und da gibt es ein interessantes Buch von dem Politikwissenschaftler Thomas Reed, der in den USA auch forscht und jetzt zum Thema Active Measures heißt das. Da hat er sich die Nachkriegszeit angeguckt und vor allen Dingen die russische Desinformation in Westdeutschland der Nachkriegszeit. Und am interessantesten fand ich an dieser Untersuchung, dass immer ein Kern Wahrheit in der Desinformation steckt. Das heißt, eine Desinformation ist nur dann effektiv, wenn es sich auf reale Vorkommnisse oder plausible Vorkommnisse stützt. Und es braucht so eine Art Wirtstier sozusagen im Land. Also irgendwelche Organisationen, sei es früher die Friedensbewegung in Teilen. Aber jetzt, ich meine, Russland hat es ja jetzt leicht. Man hat ja jetzt mit AfD und BSW ja gleich zwei durchaus transparente Träger entsprechender Erzählungen und Informations- oder Desinformation insofern. Aber vielleicht gibt es auch noch subtilere Maßnahmen. Insofern, da glaube ich, müssen wir uns sehr darauf einstellen, dass das eine wesentliche Rolle im nächsten Bundestagswahlkampf spielen wird.
Genau, im Vorfeld war ich auch nochmal deswegen zum Thema Desinformation auf der Webseite der Bundesregierung unterwegs. Und da ist ja seit Anfang 2024 auch eine kleine Übersicht verfügbar, wie man am besten auch in Zeiten von hybrider Kriegsführung unter anderem mit Desinformation umgeht. Wie erkennt man sie? Wie sollte man reagieren? Ich hatte es eingangs erwähnt, wo liegen halt die Möglichkeiten eben als Institution, als Regierung oder in unserer Sache jetzt gedacht, als Agentur darauf zu reagieren. Sie haben schon gesagt, Herr Salazar, die Möglichkeiten der PR-Agenturen sind in dem Fall begrenzt, dass es ein noch größeres Thema ist, wenn ich es richtig verstanden hatte. Und jetzt wäre meine Frage, wie können auch, keine Ahnung, zum Beispiel Institutionen oder eben halt die Bundesregierung, wie können sie noch weiter oder stärker darauf reagieren? Ist es halt wirklich dann darum, dass es halt, wie Herr Zimbauer gesagt hat, dass man dann die Leute in die Pflicht nehmen muss, ein bisschen auf die Verantwortung achten muss? Oder meinen Sie, es ist mit weiteren Kampagnen vielleicht auch getan, dass man da nochmal stärker darauf aufmerksam machen müsste, auf das Thema Desinformation?
Ja, zunächst mal, ich glaube nicht, dass wir Agenturen begrenzt sind, sondern ich glaube, dass die Beratung, die es erfordert, sich jetzt die Bundesregierung oder andere Sachen nicht leisten könnte. Ne? Also das ist, glaube ich, eher eine Frage der Mittel als zumindest auf dem Niveau, auf dem es... Ich glaube, Kampagnen geht es gar nicht. Es geht um die tägliche Praxis der Kommunikation, um wirklich die tägliche Herausforderung, jeden Tag mit Fake News, jeden Tag Desinformationskampagnen, aber jeden Tag zu schauen, das, was man für richtig hält und das, was man auch beschlossen hat, auch einerseits sachlich richtig, zweitens transparent, drittens aber so populär auch zu kommunizieren. Und das ist eine tägliche harte Aufgabe, aber ich glaube nicht, dass man da jetzt so aus dem so einen allgemeinen Rat geben könnte. Da sind ziemlich viele sehr gute Kommunikatoren und Kommunikatoren unterwegs. Vielleicht auch der eine oder andere, der nicht so gut ist, aber wenn ich mit den Leuten spreche und sie mir angucke und ihre tägliche Arbeit anschaue, das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau, was wir haben. Aber die Herausforderungen, die halt reinkommen, sind halt auch entsprechend hoch. Und ich glaube, dass es teilweise auch gar nicht mehr so ein handwerkliches Thema ist, sondern auch das Thema ist, dass man mit gesellschaftlichen Entwicklungen nicht mehr klarkommt. Also ich glaube, man kommt diese, ich nenne das mal so ein böses Wort, Elitenkommunikation, die wir als Agenturen größtenteils machen, weil wir ja eher auch wirtschaftliche Eliten oder auch reichere Konsumenten ansprechen mit unseren Kampagnen. Diese ist relativ einfach und relativ leicht zu beherrschen, was wirklich eine Königsdisziplin wäre, die meines Erachtens niemand beherrscht, ist wirklich zu, in Anführungsstrichen, Low-Information-Leuten da durchzukommen. Das hat mit Ausbildung zu tun, das hat auch damit zu tun, ob man, ne, ich bin eingebürgert, halb philippinisch, ob man die meisten Menschen aus der Filipino-Community, die ich kenne, die denken vielleicht zur Wahl mal ein bisschen mehr an Politik, verfolgen das ein bisschen, aber wenn man sie nicht vorher daran erinnert, würden sie vielleicht sogar auch vergessen, wählen zu gehen. Also das ist, und das kann zentral eine Bundesregierung nicht leisten. Da sind auch die Parteien im Moment auch zu schwach, also zu schwach in der Breite, in der Fläche, um da auch entsprechend ranzukommen. Insofern leider keine Antwort.
Ja, vielleicht nochmal kurz zu dem Punkt Desinformation und Einflussnahme aus dem Ausland zurück. Ich glaube, wäre wichtig, die zwei auseinanderzuhalten. Haben wir jetzt nicht in einen Topf geschmissen, aber ich glaube, ich möchte es nochmal explizit sagen. Ich habe in den USA mal so einen kleinen Skandal mitverfolgt, auch wissenschaftlich, als ein Think Tank im Entwicklungsbereich sehr in die Schlagzeilen geraten ist, weil die Papiere zur Klimapolitik rausgegeben haben. Und bei denen hat sich herausgestellt, die wurden teilweise finanziert von der norwegischen Regierung. Die hatten dann ein Programm aufgelegt zu Climate Governance. Und dann hat dieser Think Tank, Center for Global Development, dann da Papiere veröffentlicht. Die wurden dann auch weit rumgereicht so in dem politischen System. Und dann hat sich herausgestellt, New York Times schreibt einen Artikel, Einfluss von außen. Norwegische Regierung steckt dahinter, in Anführungszeichen. Und ich glaube, es diskreditiert nicht von vornherein das Argument und die Evidenz, die in dieser Kommunikation drin ist, wenn das von außen kommt. Also ich glaube, ich würde so Einfluss von außen und Desinformation mal auseinanderhalten. Ich möchte auch, damit wir ein bisschen konträr werden hier, auch kurz, und ich habe den Begriff selber gerade vorhin benutzt, Low Information Voter, ich habe aber wirklich Bauchweh ein bisschen mit diesem Begriff, weil der schon sehr herabsetzend ist, ne? Und ich glaube, man muss den Leuten auch zugestehen, dass sie doch relativ kompetente Architekten ihrer eigenen Informationsumgebung sind, die vielleicht nicht auf den Politikbereich wie wir Geeks den kennen ausgerichtet ist, aber doch mit einer gewissen Straßenweisheit da auch rangehen und da auch sehr kompetent Meinungen bilden können und oft tun. Aber kurz zu der was für andere Lösungsansätze hätten wir denn dann noch? So, also ich glaube, es ist gerade schon so ein bisschen angeklungen, so Informationskompetenz auch in der Schule zu fördern. Meine Kinder sind hier in Schweden in der Schule. Da wird, glaube ich, so wie ich das sehe, mehr gemacht als in Deutschland. Da wird schon sehr früh angefangen, mit den Medien zu arbeiten, die zu thematisieren, wie da Nachrichten bereitgestellt werden, was es für Recherchemöglichkeiten gibt, etc. etc. Also man hält es nicht so sehr raus, sondern man nimmt es mit rein in den Unterricht, Informationskompetenz von früh an fördern. Und der zweite Punkt dann auch wieder zurück auf die Transparenz, mit der wir angefangen haben. Ich glaube, wir haben schon auch Transparenzluft nach oben, auch in Deutschland. Zum Beispiel, wenn es um Finanzierung von Thinktanks geht. Zum Beispiel, wenn es um die bessere, detailliertere Offenlegung von Nebeneinkünften von Abgeordneten geht. Wenn es um Forschungsförderung auf Universitätsseite geht, die oft kommerziell auch gefördert wird. Da wird fast überhaupt nichts offengelegt. Und wir wissen, dass alle diese Felder auch Aktivitätsfelder für Kommunikation und Kommunikationseinfluss sind. Und da geht es nicht nur um irgendwelche Forschung im Pharmabereich, da geht es auch darum, konkret bestimmte Forschungsschwerpunkte zu setzen, die dann wieder in die politische Argumentation mit einfließen. Also ich glaube, wir haben da auch auf der Transparenzseite noch Luft nach oben und können das dann auch wieder über Intermediäre besser aufbereiten und hoffentlich mittelfristig wieder zu einem vertrauensvollerem Umgang im politischen Diskurs zu kommen.
Jetzt, wo Sie es gerade erwähnt haben, ich würde langsam mal ein bisschen so in Richtung Gesetze, Regulierung kommen. Sie haben es eingangs erwähnt, das Lobbyregister bietet da eigentlich schon eine transparente Einsicht. Gibt es oder gäbe es aus Ihrer Sicht aktuelle Beispiele? Ich glaube, Sie haben da die bessere Erfahrung als ich, wie so eine Gesetz oder eine Regulierung aussehen könnte oder wie der aktuelle Stand der dahingehend ist.
Kommt immer darauf an, wie es ausgestaltet wird, weil die Frage ist, ob wenn ich mir beispielsweise das Lobbyregistergesetz anschaue, machen wir alles mit, ne? Ist klar. Aber es ist auch eine übermäßige Bürokratie. Das ist, ich finde, ich gehe mit bei den Transparenzthemen, aber die Frage ist sozusagen, ab wann man dann einfach nur noch, heutzutage nicht mehr Papier zum Glück, aber regelmäßige Uploads schafft und im Prinzip neue Schleifen entsprechend reinbringt. Aber klar, da gibt es so viele noch, Graubereiche wie, wie wird welche Studie finanziert? Und da ist tatsächlich, da haben wir Agenturen eine wahnsinnig wichtige Verantwortung, weil wir häufiger auf Industrieseite spielen und arbeiten und da auch wirklich klar flaggen müssen, okay, diese Studie wurde dafür finanziert oder von dem und dem finanziert. Natürlich haben sich Wissenschaftler damit auseinandergesetzt und wahrscheinlich dann auch seriös mit auseinandergesetzt, aber wir haben das nur mal finanziert. Ne? Und wenn man damit an den Markt geht, ist es legitim, aber jeder weiß auch, aus welcher Ecke das kommt und kann meinetwegen sagen, okay, das ist nicht credible oder sonst wie, aber kann vielleicht mit den Erkenntnissen arbeiten und auch mit dem Wissen, dass da ein entsprechendes Bias drin ist. Und gut, da haben wir natürlich eine Kernverantwortung, das wirklich nachvollziehbar und auch transparent auch zu machen und auch Nein zu sagen, wenn es anders gefordert ist.
Also ich glaube schon, dass es auch auf der Regulierungsseite noch ungenutzte Potenziale gibt, die auch, ich glaube, vom Bürokratieaufwand im Endeffekt auch nicht so groß sind, weil ich doch den Verdacht habe, dass die meisten Lobby- und PR-Firmen, die in dem Bereich arbeiten, sowieso ihren eigenen Auftrag gegenüber transparent und nachvollziehbar darstellen wollen, wie effektiv sie arbeiten. Und insofern viele der Key Performance Indicators oder der Impact Evaluations dann auch schon so erhoben werden intern, wo dann die Frage wäre, ob man einige von denen nicht auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sollte, um da eben wirklich von vornherein so ein bisschen das Misstrauen versuchen auszuräumen, dass da so viel so in den Hinterzimmern gedealt wird. Also als konkretes Beispiel, ich finde den Ansatz in dem EU-Transparency-Register ganz gut, auch öffentliche Kampagnen damit einzubeziehen, was die anderen Lobbyregister auf nationaler Ebene normalerweise nicht tun bisher. Das ist auch so ein bisschen Tickbox-Exercise im Moment, da wird noch nicht sehr viel ausgefüllt. Es gibt da so ein Feld, wo dann zum Beispiel Amazon schon immer reinschreibt, wenn die irgendwelche Issue-Advertising-Campaigns fahren, dann werden die da schon verlinkt und mit reingeschrieben. Aber wir kriegen natürlich in dem Bereich, und das spielt eine große, große Rolle in der politischen Kommunikation, es ist ja nicht nur direkter Austausch über direktes Lobbying, sondern dann tatsächlich auch über solche Kampagnen oder über Dritte. Wir kriegen natürlich mehr Transparenz über die Plattformen, die da auch angehalten werden, auf EU-Ebene solche Register aufzubauen über Political Ads, also politisches Marketing, wo zum Beispiel Facebook auch ganz interessant solche politischen Ads von Nicht-Parteien und nicht-politischen Repräsentanten mit berücksichtigt, also auch aus dem kommerziellen Bereich. Da, glaube ich, gibt es auch noch viel Luft. Und dann auch zurück zur Verantwortung. Ich stimme dem voll zu. Da gibt es auch noch sehr viel zu tun, denke ich. Vor allem auf Unternehmerseite, auf Firmenseite. Also wir machen so ein Projekt im Moment, wo wir uns anschauen, wie die Datenbereitsteller im Sustainability-Bereich, Moody's, Sustainalytics etc., inwieweit die politische Kommunikation mit einbeziehen in ihre Firmen-Screenings. Und das machen die immer mehr, das machen die immer umfangreicher. Und Firmen, glaube ich, die da aktiv mit dabei sein wollen und nicht am falschen Fuß erwischt werden sollten, müssen da schon anfangen, auch ein bisschen mehr ihren politischen Fußabdruck anzuschauen und zu sehen, wie berichten wir denn unseren Stakeholdern so drüber, wie wir Lobbyismus machen, welche Kampagnen wir fahren, in welchem Industrieverbänden wir wie engagiert sind. Ich glaube, da bewegt sich einiges und da können Firmen wirklich da noch viel machen auch, um da nicht am falschen Fuß erwischt zu werden im Endeffekt.
Super, dann würde ich noch einen Punkt aufmachen, und zwar die Rolle der Medien. Wir haben es jetzt auch schon teils angerissen. Hier wäre meine Frage, und ich kann mir auch schon denken, dass dann wieder auf die Rolle der Verantwortung hinauslaufen wird. Allerdings muss man schon sagen, Herr Zimbauer, ich denke, Sie verfolgen immer noch deutsche Medien, auch wenn Sie jetzt aktuell nicht in Deutschland leben, dass es immer noch das ein oder andere Medienhaus gibt. Das sage ich jetzt mal auch teilweise, damit spielt eben durch, nennen wir es jetzt mal, Populismus in Anführungszeichen. wie würden Sie sagen, wie müsste man dann einfach als Journalist damit umgehen? Weil im Endeffekt ist es dann einfach die journalistische Verantwortung, aber man kann es ja weder regulieren, man kann ihm weder vorschreiben, was er zu schreiben hat oder wie er zu denken hat. Aber wie wirkt sich das jetzt einfach auf die aktuelle Kommunikation in Deutschland aus, dadurch, dass wir halt eben ein, zwei große Medienhäuser haben, die halt eben in diese populistische Schiene abdriften, sage ich jetzt mal.
Wie Sie gesagt haben, wir können den Boulevard nicht wegwünschen, sollten wir vielleicht auch nicht. Es ist auch sehr viel Unterhaltung mit dabei und das ist einfach eine Realität. Ich glaube, der springende Punkt ist dann so ein bisschen, inwieweit diese Medien dann auch Agenda-Setting betreiben können, weil Geschichten, die dort publiziert werden, dann auch aufgegriffen werden in anderen Medien, inwieweit dann die Reichweite da nochmal weit verstärkt wird. Und ich glaube, da gibt es dann wieder so die Verantwortung auf Seiten anderer journalistischer Akteure, inwieweit die das dann wirklich über jeden Stock springen müssen, den der Boulevard hinhält oder nicht. Und ich glaube, öfters mal lieber vielleicht nicht springen. Und ich möchte vielleicht auch noch, weil ich ja vielleicht doch ein bisschen die Außenperspektive habe, sagen, ich bin immer wieder fasziniert, wie durchdacht der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland institutionell ausgestaltet ist, um diese Balance zwischen Unabhängigkeit und Rechenschaftslegung der Öffentlichkeit gegenüber zu auszuhalten und das wirklich auszubalancieren. Also wie Budgets gemacht werden, wie das Mandat vorgegeben wird. Und wir haben dann große Diskussionen im Moment. Und es ist auch gut, dass das ab und zu dann wirklich wieder so in dem politischen Tagesgeschäft eine Rolle spielt. Aber ich glaube, wir müssen wirklich uns klar sein, dass wir da einen großen Schatz haben, wenn ja auch immer noch die Leute sind dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegenüber immer noch relativ vertrauenswürdig. Im Vergleich zu anderen Ländern, im Vergleich zu anderen Medien. Und wir müssen wirklich diesen Schatz bewahren. Und wir haben das institutionell also auf eine Art ausgestaltet auch, die vielen anderen Ländern ein Beispiel ist, wo viele andere Länder gerne mehr wissen wollen, wie kann man das denn so wirklich so absichern, dass da nicht politische Einflussnahme, ökonomische Einflussnahme da zu sehr überhand nimmt. Und ich glaube, das wirklich uns darüber klar zu werden und jetzt diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht auszuhungern in einer schwierigen Budgetsituation, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt auch.
Ich würde einen anderen Akzent setzen. Also ich halte die Bild-Zeitung für eine wesentliche Stütze auch der deutschen Demokratie. Also die fassen Sachen an und sind sehr präzise, weil sie angreifbar sind, sind sie sehr präzise. Also ich habe 1993 mal ein Praktikum bei denen gemacht und das war mit einer der härtesten Schulen, weil man kann da sich auch wirklich keine Sache erlauben, die nicht richtig ist. Das heißt, ich lese sie sehr regelmäßig, weil das auch in der Präzision, in der Themenzuspitzung einfach wichtig ist. Ich lese sie sehr, sehr breit. Ich setze mich gerne mit der Taz und der Bild in die U-Bahn, um einfach mal zu gucken, ob das die Reize der Menschen überfordert. Und bin auch ein Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und schaue viel Tagesschau und Heute-Journal und bin ein Junkie, was all diese Formate angeht. Vielleicht bin ich auch noch einer der Letzten, der die auch regelmäßig auch zu den entsprechenden Uhrzeiten schaut. Aber ich bin da sehr wertvoll, aber gleichzeitig, wenn ich mir die Wirtschaftsberichterstattung angucke, das fassen die nur mit sehr spitzen Fingern an und werden dann ist die Wirtschaft immer die Bösen und ist... Es ist da auch ein unfassbares Qualitätsdefizit drin. Also arbeiten jetzt dran, es besser zu machen, aber sobald es, also Wirtschaft ohne Unternehmen ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Utopie, die die Öffentlich-Rechtlichen gerne hätten. Das trifft auch auf wahrscheinlich ihre Lebenswirklichkeit auch entsprechend zu. Insofern bin ich froh, dass wir so einen Pluralismus haben, denn wenn ich jetzt nicht doch das Handelsblatt oder den Wirtschaftsteil der FAZ hätte, ich würde mich mit Öffentlich-Rechtlichen kann ich mich nicht umfassend informieren. Da kann ich nur eine sehr Oberfläche, das ist im Prinzip analog zur Bild-Zeitung mit anderen mit anderem Blickwinkel, aber das reicht halt nicht, um sagen wir in der Tiefe politisch informiert zu sein. Ich bin froh, dass wir da eine auch unterschiedliche weltanschauliche Prägungen haben.
guter Punkt wäre noch, und zwar unser Abschluss. Da wagen wir immer einen Blick in den Kaffeesatz. Und jetzt wäre, der Kaffeesatz ist schwer zu definieren, dadurch, dass das Thema so groß ist, die Frage an Sie beide, wie würden Sie sagen, mit Blick in den Kaffeesatz, wird sich die Kommunikation eben als Säule der Demokratie in den nächsten Jahren entwickeln?
Kommunikation wird als Funktion oder als sagen wir mal, konstitutives Element der Demokratie immer stärker unter Druck geraten, weil die Kommunikation in den Bubbles, die Kommunikation, nicht mehr streitige im positiven Sinne, sondern tribalistische Kommunikation wird voraussichtlich zunehmen. Das heißt, die Aufgabe wird härter, schwieriger, zumindest für die Leute, die in Regierungs- oder politischer Verantwortung sind, und die Auswege irgendwie geringer. Da habe ich leider einen relativ negativen Blick drauf.
Ja, ich würde dem voll zustimmen. Ich glaube, wir werden nicht in eine Situation kommen, in der die Übersichtlichkeit größer wird im politischen Bereich, überhaupt im Kontext der Krisen in der Welt. Ich glaube, es geht eher noch so in die andere Richtung. Wir werden wahrscheinlich noch eine größere Aufsplitterung im Politiksystem sehen, wo dann Kommunikation auch wahnsinnig wichtig wird, wieder das aufzuarbeiten, zu sortieren etc. Wenn es um Kaffeesatz geht, dann geht es ja meistens um künstliche Intelligenz in den meisten Diskussionen. Ich glaube, der Hype ist ja jetzt schon ein bisschen am Abklingen, hat man so einen Eindruck, aber ich glaube, es wird uns schon noch weiter beschäftigen auch, inwieweit künstliche Intelligenz in der Kommunikation dann da weiter eine Rolle spielt und auch wieder zurück zur Verantwortung. Was sind da so Leitprinzipien, die da sinnvoll sein könnten, um das Ganze ein bisschen einzuhegen und das Potenzial positiv auszuschöpfen? Also ich glaube, es gibt sehr viele Herausforderungen, aber dann auch interessante neue Möglichkeiten, da auch Kommunikation zu gestalten in der Zukunft.
Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.